Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» ein Arzt vor Gericht. In Bern findet aktuell einer der grössten Prozesse gegen einen Doktor statt, was in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Es geht um die Behandlung von mehreren Personen mit fehlerhaften Rückenimplantaten. Im Arzt wird schwere Körperverletzung vorgeworfen. Und dass es seine Patientinnen und Patienten im Stich gelassen hat. Für ihn gilt Unschuldsvermutung. Verhandelt wird am Prozess auch eine grundlegende Frage. Wann kann man seinem Arzt trauen? Und wenn nicht?
Das war ein Vertrauensbruch, ganz klar, der erschüttert wurde, als ich vorher blind hatte und dann einfach eines Besseren belehrt wurde.
Also jedes Mal, wenn wieder irgendetwas kam, das den Fall betroffen hat, hat es mich mitgenommen, ist mir auf Bernisch gesagt, der Laden runter. Und es braucht einem recht, ja.
Aufgedeckt hat der Fall vor mehr als 7 Jahren Kathrin Boss vom Recherchedesk. Sie ist jetzt mit ihrem Kollegen Rolly Gamp auch beim Prozess gegen den Arzt dabei. Und die beiden sind heute Gast in der neuen Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel und Berner Zeitung», im «Bund» und den anderen der Medientitel. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Kathrin. Hoi Rolly.
Sali. Hoi.
Hoi Philipp.
Kathrin, du recherchierst seit Jahren an dieser Geschichte, zusammen mit deinem Kollegen Rolly Gamp. Es geht um einen Arzt, der Patientinnen ein fehlerhaftes Implantat eingebaut haben soll und Patienten zu wenig über die Risiken informiert hat. Was ist für dich das Wichtigste in dieser Geschichte?
Ja, was mich wirklich besonders beeindruckt hat in dieser Geschichte, ist der Mut von der Patientin und von der Patienten, also besonders von einer Patientin, weil wir haben ja die Geschichte im 2018 publiziert und dazumal haben wir aber nichts gewusst von Schweizer Patienten. Also wir haben niemanden gekannt. Wir haben gewusst, dass es viel in Deutschland gegeben hat, aber in der Schweiz war es nicht bekannt gewesen. Der Arzt hat uns auch gesagt, denen ging es gut und so und hat nicht herausrücken, wer das ist. Und dann, in diesen Tagen nach der Publikation, plötzlich meldet sich Manuela E. bei mir und sagt, mir ist genau das, was den deutschen Patienten passiert ist, auch passiert. Ich bin durch das gleiche Elend durch, sozusagen. Und natürlich erst durch das hat es Ermittlungen gegeben. Also, weil die Schweizer Staatsanwaltschaft hätte nicht können ermitteln, wenn sie in der Schweiz gar keine mutmaßlichen Opfer gibt, oder? Und darum hat die Ermittlung überhaupt erst gestartet. Das ist wirklich eigentlich dann Patientinnen und Patienten allen nachher, aber vor allem der Manuela jetzt verdanken.
Es ist sehr anstrengend. Also jedes Mal, wenn wieder irgendetwas kam, das den Fall betroffen hat, hat es mich mitgenommen, ist mir auf Bernisch gesagt, der Laden runter. Und es braucht einem recht, ja.
Egal, ob es zu einer Verurteilung kommt oder nicht, ich habe im Moment das Gefühl, vielleicht denen nicht, hat der Fall sehr, sehr viel bewirkt, denke ich, weil er konnte den Leuten aufzeigen, auf was sie aufpassen müssen und dass sie vielleicht einfach, wenn sie mal in die Lage kommen, wie die Patientinnen und Patienten, dass ihnen irgendeine Behandlung empfohlen wird oder das Implantat, dass sie dann sehr vorsichtig sind.
Ich habe mich gut, Kathrin, an den ersten Text über den Arzt und sein Rückenimplantat erinnern. Ich habe damals redigiert, das weiss ich noch. Und was ich auch weiss, ist, du hast damals den Namen von diesem Arzt genannt und ihn auch im Bild gezeigt. Das machen wir heute nicht mehr. Warum genau?
Ja, genau. Also wir wollten dort berichten auf den Prozess an, der jetzt stattfindet, wie man das ja oft macht im Vorfeld. Und dann hat uns postwendend der Richter ermahnt und geschrieben, ja, die Namensnennung, das sei ja nicht freigegeben vom Gericht. Und das dürfen wir nicht. Und ja, also wir sind da anderer Meinung, weil wir finden, das ist klar eine öffentliche Person, der Arzt. Der hat selber ein Institut aufgebaut an der Uni Bern. Er ist oft auch als Wirbelsäulenexperte auftreten, also in den Medien, auch an Fachkongressen. Und er gilt wirklich als Koryphäe auf seinem Gebiet. Und darum finden wir nach wie vor, man sollte eigentlich dürfen sagen, um wer es da geht.
Wenn ich noch das dazu sagen darf, was mich halt schon schwer verständlich dünkt, ist, dass wenn ein Arzt irgendwie Kalifern ist und alles positiv und der ist der totale Held und der tritt auf in der Öffentlichkeit und alles schön und gut wird über ihn geschrieben und dort will er ja seinen Namen dann sehen, dass wenn es dann Schattenseiten gibt, vielleicht Problem, dass man dann plötzlich den Namen nicht mehr nennen soll. Das ist für mich sehr schwer nachvollziehbar und die Reaktion aus der Öffentlichkeit in den letzten Wochen hat uns gezeigt, es gibt viele Leute, die das nicht verstehen.
Ist denn das üblich, dass ein Richter so eingreift, noch vor dem Start eines Prozesses?
Nein, also so eine direkte Ermahnung habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie bekommen und hat mich auch überrascht. Wir tun das ja immer abwägen bei jeder Berichterstattung. Wer tut man nennen, wer nicht? Und wie gesagt, da haben wir eigentlich gute Gründe, dass man das öffentlich sagen kann. Ja.
Genau, es gibt ja den Raiffeisen-Chef, den ehemaligen, den Pirin Vinzenz, der ist ja immer genannt worden und auch andere. Also ich denke, Prominente, die gross in der Öffentlichkeit stehen, sollten eigentlich auch können genannt werden, wenn sie halt vor Gericht stehen.
Falls es der Arzt würde schuldig gesprochen werden, würde sich denn das ändern, dass man dann seinen Namen wüsste nachher?
Nein, voraussichtlich nicht für den Moment. Es ist so, also wir müssen jetzt juristisch vorgehen, damit man den Namen dann gleich noch dürft nennen in einer Berichterstattung. Aber wie das halt dann so ist, das wird Monate gehen, wenn nicht Jahre. Und wenn es dann mal entschieden ist, ja, dann wird es nicht mehr interessieren. Und das ist natürlich, also ich finde es einfach stossend, ja, für die Öffentlichkeit, dass es dann so lange dauert. Für den Moment wird es so bleiben und er wird nicht genannt.
So viel zum Namen, zum nicht genannt werdenden Namen, besser gesagt. Jetzt würde ich gerne mit der eigentlichen Geschichte anfangen. Und die geht ja schon sehr weit zurück. Die hat vor etwa 20 Jahren angefangen, Katrin, oder?
Ja, genau. Die Firma Ranier Technology aus Cambridge in England, die wollte ein revolutionäres Implantat auf den Markt bringen. Und zwar hat sie den schmerzplagten Rückenpatientinnen etwas liefern, was bisher so noch nicht gegeben hat, nämlich ein Implantat, das man in den Rücken tun kann, das dann macht, dass der Rücken flexibel bleibt. Oder? Weil sonst, wenn wir so feste Rückenschmerzen haben, wie ja ganz viele das haben, dann wird das im schlimmsten Fall verstieft oder mit irgendeinem Metallimplantat wird da versucht, etwas zu erreichen. Und das Implantat von Ranier, das eben auch der Arzt, der es vor Gericht schon mitentwickelt hat, das war aus Kunststoff gewesen und das hätte sie erreichen sollen, dass es eben nicht verstieft, sondern flexibel ist. Also eine revolutionäre Sache war eigentlich die Idee gewesen.
Du hast gesagt, der Arzt vom Gerichtshof hat das mitentwickelt. Was ist denn die medizinische Vorgeschichte von ihm?
Ja, das hat er gerade schon gesagt. Er ist eine absolute Koryphäe. Also er war wahrscheinlich einer der bekanntesten Orthopädie-Chirurgen und Professoren in der Schweiz. Er war Präsident von irgendwelchen Gesellschaften. Ich darf sie jetzt nicht beim Namen nennen, sonst erkennt man ihn. Es hat einen Preis gegeben, der nach seinem Namen genannt worden ist. Also wir reden da jetzt nicht einfach von irgendeinem Orthopäd, der fragwürdige Sachen gemacht hat oder Sachen, die man ihm vorwirft, sondern wirklich jemand, der von den Top-Shots in diesem Gebiet.
Und was hat er genau bei dieser Firma gemacht?
Der Arzt ist Präsident vom wissenschaftlichen Beirat von dieser Firma und das heisst, er müsste oder sollte die bahnbrechende Entwicklung jetzt mit seiner Expertise vorantreiben. Er hat dann auch bei Pavianen, also bei Affentests, das Produkt selber eingesetzt, wo man zuerst mal wollte schauen, ja, verhebt das wirklich? Ja, also sein Know-how sei von besonderer Bedeutung für die Entwicklung, hat die Firma selber mal geschrieben. Und der Arzt hat für das, also für seine Expertise, auch Geld bekommen und später dann auch Aktienoptionen von dieser Firma.
An dieser Stelle machen wir einen kleinen Einschub. Wir reden kurz über Rückenschmerzen. Das sei Erfolgskrankheit. Kann man das auch mit Zahlen belegen?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das war auch ein Punkt am Prozess, wo man gesagt hat, in der Schweiz klagen 4 von 5 Menschen im Verlauf von ihrem Leben mal von Rückenschmerzen. Und es gibt den Rückenreport von der Rheumaliga, wo von einem epidemischen Volksleiden redet, wo wirklich also grosse gesundheitliche Folgen natürlich hat und dann auch sozial und finanziell für die Schweiz. Und laut diesen Umfragen sind rund 30% der Befragten sehr häufig von Rückenschmerzen betroffen. Also ja, das ist wirklich ein Volksleiden, das sehr viele Leute betrifft.
Um eine gewisse Ausprägung für den Rückenschmerz zu bekämpfen, haben der Arzt und die Firma zusammen das Implantat entwickelt. Und dann, du hast gesagt, Oli, an Affen testen. Wie ist das genau gegangen?
Ja, also die haben an Pavianen das eingesetzt, also schon 2007, Steppenpaviane sind das gewesen, der Forscherkollege, auch ein Schweizer, und er haben zusammen das dort eingesetzt, sie wollten schauen, wie das funktioniert, oder? Also hebt das, rutscht es ab, gibt es Riss oder was auch immer. Und ja, es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass es eben nicht wirklich funktioniert, dass es Probleme gibt. Wir haben das gesehen aus Sitzungsprotokoll, also dazumal haben die dann in dem wissenschaftlichen Beirat, wo er eben präsidiert, haben dann das diskutiert, die Resultate. Weil es hat auch ein Gutachten gegeben von einem Radiologen, der das negativ beurteilt hat. Und das haben sie dann diskutiert. Die Probleme dazumal, muss man sagen, haben auch die FDA interessiert. Also das ist das Pendant von der Swissmedic, also das ist die Heilmittelbehörde von der USA. Die haben das auch gesehen, die Affenstudienresultate, und die haben gesagt, wir sind sehr beunruhigt. Also das steht so in einer E-Mail oder in einem Brief, was sie geschrieben haben, und haben gesagt, dass jetzt die Firma bzw. die Wissenschaftler mal sollen nachweisen oder aufzeigen, dass die Probleme bei den Affen nicht auch bei den Menschen werden auftreten.
Und trotz der Bedenken hat die Firma entschieden, das Implantat auch bei Menschen zu testen. Warum?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also eben der Berner Arzt und auch weitere Wissenschaftler haben das diskutiert, oder? Die Affentests und die Resultate. Und die sind einfach zum Schluss gekommen, das ist nicht beunruhigend genug. Wir probieren es jetzt gleich am Mensch aus und man kann jetzt nur noch spekulieren, wieso sie den Entschluss gefasst haben. Also vielleicht sind sie wirklich überzeugt gewesen, mal das Produkt, das wird den Menschen helfen, das verhebt. Oder vielleicht haben sie eben doch das Prestige gesehen, das mit so einer neuen Innovation zusammenhängt, und natürlich vielleicht auch das Geld. Also wir reden da von einem Milliardenmarkt, und wenn du da so ein bahnbrechendes Produkt hast, dann reden wir von viel Geld. So oder so, eben am Schluss haben sie sich dann entschieden, ja, wir probieren es jetzt nach diesen Affentests am Mensch, und haben schon sehr bald dann das Produkt, das heisst CADISC, bei Probanden in verschiedenen Ländern eingesetzt. Und dort war es eigentlich das gleiche Bild gewesen. Also es ist dann sehr bald auch schon dort zu Problemen gekommen.
Problem bei den Affenversuchen, Problem bei den Versuchen mit Menschen. Und trotzdem ist das Implantat zugelassen worden.
Ja, das ist natürlich das, was wir schon jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen, in verschiedensten Fällen, dass wir ein spezielles System haben für die Zulassung von Medizinprodukten. Anders als bei Medikamenten. Bei Medikamenten ist das die staatliche Zulassungsbehörde, die das genau prüfen muss. Bei Medizinprodukten sind das private Firmen, die prüfen. Und man sieht halt, dass sie eigentlich vor allem prüfen, ob es technisch funktioniert. Also hat man irgendwelche Tests gemacht über das Fabrikat oder beziehungsweise über den Stoff, über das Material und so weiter. Aber ob es wirklich einem Menschen etwas bringt, beziehungsweise ob es Langzeitfolgen könnte haben, Schäden könnte haben oder nicht, das wird aber eigentlich nicht verlangt. Also man kommt eine CE-Prüfung, das ist eine Art wie so ein TÜV-Stempel, also eine Zulassung, die kommt man rüber, auch ohne dass man kann anweisen, dass ein Produkt, also jetzt ein Implantat, wie jetzt auch das, dass das den Menschen auch gut tut.
Weiss man denn von Menschen, was es gut getan hat? Weil das ist dann zügelt worden, es ist eingesetzt worden, hat das auch Erfolg gehabt?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also bei den Patienten, die wir jetzt davon kriegen, also wo es darum geht, bei denen hat das bei allen versagt. Aber es ist natürlich schon möglich, dass ganz am Anfang, die ersten Jahre vielleicht, ist denen vielleicht besser gegangen, das ist möglich. Es ist ja so, dass das erst, das haben nachher die Komplikationen gezeigt, die die Firma festgestellt hat, erst so nach 3-4 Jahren sind wirklich die schwierigen Zeiten gekommen, also die schweren Komplikationen. Von dem her vielleicht die ersten paar Jahre hat es schon geholfen, und es gibt sicher Patienten, die es vielleicht nicht extrem geschadet hat, weil wir haben das auch gesehen, vergleich bei den Patienten. Bei vielen ist das Implantat eine Art wie, hat sich zwischen den zwei Wirbelknöcheln, wie soll man sagen, wie festgesetzt oder reingewachsen, sodass es jetzt einfach steif ist. Es schadet nicht mehr, aber es nützt auch nichts, oder es nützt nicht mehr, als eine Verstiefung sonst genützt hätte.
Wie lange ist es denn gegangen, wo man angefangen hat, das Implantat einzusetzen, bis es auch zu ersten Beschwerden gekommen ist von Patientinnen und Patienten?
Das ist also alles sehr schnell gegangen, ehrlich gesagt. Es gibt ein Sitzungsprotokoll, wo die Affentests und die Problematik 2009 besprochen worden ist, und 2010 sind es eigentlich schon der erste Menschen eingesetzt worden. Und dort hat es auch, gibt es E-Mails schon 2010, nachher 2011 sowieso, E-Mails vom Chef von der Herstellerfirma an Berner Arzt, wo zeigt, wir haben dort und da Probleme. Also die haben dann schon sehr schnell angefangen.
Das heisst, der Arzt hat davon gewusst von Anfang an?
Ja, das ist eigentlich klar belegt. Also der war immer gut im Bild gewesen. Der war ja nach wie vor auch dort wissenschaftlicher Beirat gewesen von dieser Firma. Das heisst, die Firma hat auch wirklich Rat bei ihm gesucht, bei diesen Problemen und ihm geschrieben, da gibt es einen Patient XY, bei dem ist das und das passiert. Wie du es beurteilen? Und aus den Akten sieht man, dass er es zumindest zum Teil vermutlich schon ja, noch entspannt genommen hat dort. Und ja, er schreibt dann mal zurück, ja, er sei jetzt gerade noch im Ausland und er sei dort das Produkt, also die Prothesen am Bewerben. Über die Probleme hat er sich nicht so besorgt gezeigt. Ja.
So viel zur Vorgeschichte. Wir haben die auch schon in zwei Apropos verarbeitet, vor 2 Jahren, die wir euch sehr gerne verlinken im Episodenbeschreibung. Damals war der Prozess noch weit weg. Heute sind wir mit drin. Wir gehen jetzt in den Gerichtssaal in Bern. Was wird denn dem Arzt konkret vorgeworfen?
Ja, ich habe es gesagt, er hat ja bei 7 Patientinnen und Patienten das eingesetzt, das hat Probleme gegeben. Die Berner Staatsanwaltschaft hat darum angefangen zu ermitteln und die wirft ihm jetzt vor, unter anderem schwere Körperverletzung, aber auch, dass er seine Patientinnen und Patienten im Stich gelassen hat. Es ist dabei sehr wichtig, dass man betont, dass die Unschuldsvermutung gilt, also der Prozess ist jetzt am Laufen. Und seine Anwältin hat in früheren Stellungnahmen bei uns immer wieder gesagt, dass er sich rechtlich und berufsethisch korrekt verhalten hat.
Am Prozess sind auch die Opfer auftreten. Was haben die gesagt?
Ja, das war eindrücklich. Die sind alle einzeln befragt worden. Und es sind unterschiedliche Schilderungen. Also gewissen geht es heute gut. Die haben keine Beschwerden. Und andere haben wirklich von Leiden berichtet und dass sie eben auch heute noch massive Probleme haben. Der eine Herr ist mir besonders in Erinnerung geblieben, der wacht heute noch oft auf in der Nacht wegen dem und kann nicht gut schlafen. Oder früher hat er offenbar viel Sport gemacht und jetzt ist das nicht mehr wirklich möglich, joggen und so weiter. Also es gibt auch so einige, die das wirklich bis heute spüren. Und dann ist auch noch gut herausgekommen, dass die Leute, wie stark die ihrem Arzt vertraut haben, was ja wahrscheinlich für viele Patientinnen und Patienten gilt. Also die haben dort derartige Schmerzen gehabt im Rücken, dass sie einfach dann nicht mehr gross hinterfragt haben, was ist jetzt das für ein Produkt. Sie haben einfach Linderung sich erhofft und sind natürlich dann jetzt umso mehr enttäuscht, wo sie erfahren, ja, der hat offenbar schon von Problemen gewusst, als er uns das reingemacht hat, uns aber dann nicht über das aufklärt.
Das war ein Vertrauensbruch, ganz klar, der erschüttert wurde, als ich vorher blind hatte und dann einfach eines Besseren belehrt wurde aufgrund dieser Fakten bzw. der Berichterstattung, die ich zur Kenntnis nehmen musste.
Was man vielleicht zu dem noch sagen kann, die Patientinnen und Patienten sind alle ein bisschen in einem verschiedenen Stadium. Also bei 2 hat man das Implantat wieder rausnehmen müssen, Stück für Stück rausoperieren. Bei anderen hat sie sich eben wie noch verknöchert und dort kann man es auch so sein lassen. Und das ist offenbar für die meisten oder für einige nicht mehr schmerzhaft oder nicht mehr ein grosses Problem.
Und bei Einzelnen hat man es aber wirklich eben, wie du sagst, müssen rausoperieren. Also das war dramatisch zum Teil. Dort war die K-Disc, das Produkt, wirklich schon in den Einzelteilen zerfallen gewesen. Und man hat das müssen in so Splitter oder eben den Einzelteil müssen Stück für Stück rausnehmen.
Hat man das verhindern können, wenn man jetzt die Vorgeschichte anschaut mit allen Tests?
Das ist eben eine der zentralen Fragen, oder? Also, weil 2014 ist das Implantat vom Markt genommen worden, von dieser Herstellerfirma. Die hat einfach gemerkt, dass es für ihre klinischen Studien, die am Machen gewesen sind, dort, oder, dass das bei diesen Probanden mega viele Komplikationen gegeben hat, und zwar schwerwiegende, und zwar so viel, dass die irgendwann im April 2014 gesagt haben, jetzt ist einfach genug, jetzt müssen wir es zurückziehen, und zwar sofort. Das heisst, sofort darf das nie mehr eingesetzt werden. Und sofort haben sie auch einen Brief geschrieben, alle Ärzte haben gesagt, können Sie bitte jetzt die Patienten und Patientinnen, die es schon eingesetzt haben, zurückrufen und kontrollieren und wenn nötig behandeln. das hat natürlich der Arzt, das ist ja einer von den Vorwürfen, hat das nicht gemacht. Also der hat die Patienten nicht informiert. Er hat gefunden, das ist nicht nötig. Und jetzt ist halt die grosse Frage, was ist das? Also ist das, wie er selber glaubt, findet, also so hört man es raus aus dem, was die Anwältin zum Teil gesagt hat, ist das okay, weil man Patienten nicht unnötig beunruhigen und die kommen sowieso, wenn sie dann Schmerzen haben. Oder ist es nicht okay? Ist es ethisch nicht vertretbar, wie es als Sachverständige vom Gericht zum Teil gesagt haben, weil die Patienten das Recht haben, dass sie informiert werden, dass sie müssen wissen, dass ein Implantat, das sie im Rücken tragen, vom Markt zurückgezogen worden ist und es vielleicht potenziell auch gefährlich sein
könnte. Was sagt denn er selber?
Ja, das hat uns natürlich auch sehr interessiert, aber der Arzt hat sich entschieden, am Prozess nichts zu sagen zu den Vorwürfen. Er ist befragt worden vom Richter und hat aber einfach immer nur wiederholt, ich mache dazu keine Aussage. Und das ist natürlich sein gutes Recht. Also man darf das, die Aussage verweigern. Es ist sicher aber auch eine gewisse Enttäuschung für die betroffenen Patientinnen und Patienten, weil die haben sich nach so langer Zeit jetzt vermutlich schon mal Antworten erhofft von ihm, wie es so weit hat können kommen und was ihn da angetrieben hat. Und das bleibt ihnen jetzt verwehrt.
Was steht denn für ihn auf dem Spiel, bei einem Schuldspruch zum Beispiel?
Also falls es einen Schuldspruch würde geben, dann natürlich eine Strafe im juristischen Sinn. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Die Staatsanwältin hat da noch nicht gesagt, was sie fordert im Fall von einer Verurteilung. Und dann geht es sicher auch um den Ruf oder um das Ansehen von dem Arzt, weil, wie wir ja auch schon gesagt haben, eben, das ist wirklich eine grosse Nummer gewesen auf seinem Gebiet, der Koryphäe, wenn sich jetzt zeigt, dass er eben ethisch nicht korrekt geschafft hat, dann tut sich sein Bild schon einmal korrigieren in der Ärzteschaft und auch allgemein bei den Leuten.
Kommt denn so etwas häufiger vor? Ist das ein exemplarischer Fall, der verhandelt wird?
Häufig kommt es vielleicht schon nicht gerade vor. Aber wir haben in den letzten Jahren mehrere Geschichten gebracht, Recherchen publiziert, wo es um Medizinprodukte gegangen ist, um Implantate, die auf den Markt gekommen sind, die eben nicht ausgereift waren. Man sieht das zum Beispiel bei den Brustimplantaten, das war mal ein Riesenproblem gewesen, aber auch Herzimplantate sind auf den Markt gekommen. Und das zeigt halt ein bisschen das schwierige System von der Inverkehrsetzung von diesen Medizinprodukten. Also das ist sicher etwas, was der Fall zeigt. Dann hat der Fall gezeigt und eben, ich hoffe, dass wir ein bisschen etwas hat können bewirken an Aufklärung, weil es zeigt halt, dass viele Patienten und Patientinnen extrem ihren Ärzten vertrauen und Ärztinnen und vielleicht zu wenig nachfragen. Das haben sie auch gesagt, die Betroffenen haben gesagt, sie haben mal einfach vertraut, er sei irgendwie der Top-Shot, er sei der Experten und dann müssen wir denen halt auch glauben. Und dann haben sie aber uns auch gesagt, nach dem direkten Gespräch, also ein Betroffener hat das gesagt, dass man das heute anders machen würde. Also von dem her hoffe ich schon, dass der Fall hilft, dass die Leute heute kritischer sind, wenn sie zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen und dort halt nachfragen, zwei Meinungen einholen. Und dann ist es auch interessant, der Fall, wie wir eben auch in anderen Fällen schon gesehen haben, weil er auch wieder mal zeigt, was es heisst, wenn es eine starke Nähe gibt zwischen den Ärzten und der Industrie.
Jetzt eben kurz bei dieser Nähe bleiben. Ist es normal, dass Ärzte an ihren Erfindungen direkt verdienen?
Ja, das ist normal und das ist auch richtig so. Also, dass Medizinerinnen und Mediziner direkt involviert sind bei solchen Entwicklungen, das braucht es ja zu einem gewissen Mass, oder? Die Zusammenarbeit zwischen der Ärzteschaft und der Industrie, weil nur so ist am Schluss ja medizinische Innovation irgendwo möglich. Und das Problem in dem Fall und in anderen Fällen auch, wo wir schon berichtet haben, liegt eigentlich mehr in der Transparenz. Weil die Verbandlungen, die werden nicht mitteilt oder die sind nicht öffentlich einsehbar für die Patienten. Jetzt gerade in dem Fall, da sind sämtliche Patienten von ihm befragt worden und alle haben gesagt, ja, also dass der da mit dem Produkt oder mit dieser Firma in Verbindung steht, das haben wir nicht gewusst. Und das macht natürlich einen Unterschied dann bei der Beurteilung, will man wirklich das Produkt oder nicht. Und da haben Gutachter im Prozess eigentlich das gut aufgezeigt, dass sie da Handlungsbedarf sehen, eben bei der Transparenz, also jemand hat gesagt, für ihn gehöre das eigentlich in ein Aufklärungsgespräch rein, dass wenn ein Arzt so jetzt eben in Verbindung steht mit einer Firma, ein konkretes Produkt sogar selber mitentwickelt hat, dass er das dann muss den Leuten sagen, die er behandelt.
Du sagst, Rolli, das war gar nicht transparent, dass die ein Implantat bekommen, das er selber entwickelt und er wahrscheinlich auch verdient daran. Was haben denn andere Leute, die zum Doktor gehen oder die vor einer komplizierten Operation stehen, aus diesem Prozess jetzt mitnehmen für die eigene Geschichte?
Ja, sicher, dass man einfach kritisch ist.
Ich würde in dem Sinne noch weiter empfehlen, dass das Vertrauen nicht einfach blind ist, sondern dass man sich das wie gegenseitig erarbeiten muss.
Auf jeden Fall mehrere Meinungen einholen, nicht nur eine zweite Meinung, eine dritte Meinung. Selber auch noch irgendwie ein bisschen nachlesen, mit den Leuten schauen, ob jemand kennt, der schon so etwas hatte. Und sich Zeit lassen, viel mehr Zeit lassen, sich ja nicht unter Druck setzen.
Ich glaube, man darf Ärzte vertrauen, aber man darf es auch hinterfragen. Und das gilt insbesondere bei so neuen und innovativen Behandlungsmethoden. Also, dass man einfach nachfragt, ja, wie ist das mit allfälligen Komplikationen? Vielleicht auch, haben Sie Erfahrungen mit Langzeitresultaten? Also, wie das sich kann entwickeln kann? Gibt es da Tests dazu? Und ich meine, man darf ja auch fragen, haben Sie finanzielle Interessenskonflikte? Also sind Sie irgendwie verbandelt mit dem Produkt oder der Firma? Und ja, so kann man es hoffentlich oder vielleicht ja, verhindern in Zukunft, dass es wieder zu ähnlichen Fällen kommt.
Du, Katrin, hast am Anfang von diesem Podcast gesagt, dass du nicht davon ausgehst, dass es einen Schuldspruch gibt. Warum?
Also das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber es ist also vielleicht ein Bauchgefühl. Ja, weil man hat einfach den Eindruck gehabt, bei dem, was gesagt worden ist, dass es vielleicht darauf rauskommt, dass man am Schluss muss sagen, das ist zwar ethisch verwerflich oder sagen wir mal zu kritisieren, sein Verhalten. Also das hat der eine Sachverständige, der Mazda Farschat, das ist auch ein sehr bekannter Arzt, der ist ärztlicher Direktor von der Uniklinik Balgerisch, der hat gesagt, dass er den Patienten nicht informieren nach einem Rückruf, das fände er ethisch nicht korrekt. Also das heisst, es kann sein, dass es am Schluss als ethisch nicht korrekt bezeichnet wird, aber rechtlich halt nicht strafbar. Es ist bei Medizinfällen generell wirklich sehr, sehr schwierig, am Schluss das auch rechtlich können zu fassen. Es gibt Sachen, die moralisch oder eben auch ethisch stossend sind, aber ob man es dann rechtlich kann fassen kann, das ist wirklich einfach auf einem anderen Blatt geschrieben. Und da bin ich jetzt in dem Fall noch nicht so sicher. Also nein, überhaupt nicht sicher eigentlich, dass es da könnte zu einer Verurteilung kommen. Und das wird sicher für Patientinnen und Patienten nicht ganz einfach nachzuvollziehen, oder? Weil die finden, das ist mega stossend, sie haben Schlimmes erlebt und so weiter. Am Schluss ist ihnen einfach wichtig, das haben sie mir immer wieder gesagt, es ist ihnen wichtig, dass das niemandem mehr passiert, dass so etwas wie ihnen passiert ist, nicht mehr vorkommt. Und ich glaube, das ist in dem Sinne ein Warnschuss, der ganze Prozess für andere Ärzte und Ärztinnen. Ich hoffe, dass die das auch mitbekommen und halt sich das zweimal überlegen, wie sie sich verhalten und das korrekt machen und sich fair verhalten gegenüber den Patienten.
Danke, Katrin. Danke, Rolli.
Danke dir.
Tschüss.
Das Urteil im Prozess wird für den 9. Februar erwartet. Die Berichterstattung von der Katrin Boss und dem Rolli Gamt würden wir euch sehr gerne im Episodenbeschrieb verlinken. Das war es mit der aktuellen Folge von «Apropos», das mal zu diesem Prozess in Bern. Produziert hat das «Apropos» Jackie Wechsler. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.